37. Kapitel. Alle drei hörten den Wagen draußen auf dem Schotterweg ausrollen. Während Paul zum Fenster sprang, schaute Gertrud auf die Armbanduhr. Es war schon weit nach Mitternacht. »Es ist Vater«, rief Paul und eilte zur Tür. Für einen kurzen Moment, als er in der Türöffnung stand und hinaussah in die Nacht, dachte Gertrud, so muss er damals auf das Trommelsignal gelauscht haben. Das Signal, das nur eine Imagination war. Dann erkannte sie das Erschrecken, das sich in einer plötzlichen Starrheit seiner Körperhaltung ausdrückte, und Angst krampfte sich um ihr Herz. Es waren nicht die Schritte des alten Mannes, die sie jetzt hörte, es waren forsche, junge Schritte, die sich eilig der Tür näherten. Paul wich zur Seite, und Gertrud sah die Gestalten zweier Männer, die in das Haus drängten. Der eine baute sich sofort vor ihr auf, der andere öffnete hastig erst die Tür zum zweiten Zimmer, dann zum Baderaum. Im begrenzten Lichtkreis der Paraffinlampe konnte sie das Gesicht des Mannes nicht ausmachen, dafür mit besonderer Eindringlichkeit das weiße Hemd, die Krawatte und, als er sich jetzt vorbeugte und die Hand ausstreckte, das sich öffnende Jackett. »Ihren Ausweis bitte!« Unter seiner linken Achsel entdeckte sie im Lederholster das Glänzen des Revolverkolbens. Erschrocken blickte Gertrud zur Tür, wo sich Pols Vater noch immer in der Häuptlingsuniform am Türrahmen abstützte. Müde sagte er zu dem Mann vor ihr, »Das ist Gertrud Steiner aus Deutschland, die Freundin meiner Tochter.« »Und wem gehört der Wagen vor der Tür?« Stanley Niativa trat vor. Mit der rechten Hand holte er seinen Führerschein aus der Brusttasche, mit der linken hielt er auf dem Rücken die College-Mappe. In Windeseile hatte er es geschafft, alle Papiere wieder einzupacken. Jetzt trat er zur Seite, damit Paul hinter ihm seinen Vater zu einem Sessel führen konnte. Paul reagierte schnell. Während er seinem Vater half, sich zu setzen, griff er die Mappe und ließ sie mit einem warnenden Blick in den Schoß des alten Häuptlings fallen. Der verstand und ließ sie unter seinem Ornat verschwinden. Gertrud aber verstand überhaupt nichts mehr. »Was ist passiert?« wollte sie fragen, aber Angst schnürte ihr die Kehle zu. Und auch Paul, der sich ihr jetzt zuwandte, hob erschrocken und ratlos die Schultern. Er beobachtete die beiden Männer, die gerade im Schein von Taschenlampen seine Bücherregale durchwühlten und ihm dabei auf Schoner knappe Anweisungen gaben. Flüsternd fasste er zusammen, was er vom Vater erfahren hatte und was die Männer ihm zuriefen. »Sie haben ihn aus dem Haus eines Freundes geholt, der, wenn ich ihn richtig verstanden habe, das Präsidentenbüro angerufen hat. Sie sagen, Sie sind von einer Spezialeinheit des Geheimdienstes und wir sollen uns fertig machen zum Mitgehen.« »Sie verhaften uns?« fragte Gertrud entsetzt. Auf Englisch fragte Paul den Mann, der offenbar der Anführer war, »Wohin bringt ihr uns?« Unwirsch machte dieser eine unmissverständliche Bewegung zur Tür. »Fragen werden von uns gestellt. Später.« Gertrud versagten die Beine, und Paul musste sie auf dem Weg zur Limousine stützen. Sie zitterte am ganzen Körper, als sie sich auf dem Rücksitz zwischen Vater und Sohn Musora einerseits und Stanley Niativa andererseits wiederfand. Dann verängstigte sie das hohe Tempo, mit dem der Wagen durch die engen Gassen der Township kurfte. An der Hauptstraße erwartete sie ein weiterer Schock. Als das Auto das ausgefranste Teerband erreichte, leuchteten Scheinwerfer zweier schwerer Motorräder auf, die auf der gegenüberliegenden Seite gewartet hatten und jetzt mit quietschenden Reifen vor dem Wagen bremsten. Der Mann am Lenkrad streckte die Hand durchs offene Seitenfenster, den Daumen nach oben. Sekunden später heulten zwei Sirenen auf und an den Hecks der Motorräder begannen Blaulichter zu rotieren. Die uniformierten Fahrer wendeten in enger Kurve und legten innerhalb kürzester Zeit eine so hohe Geschwindigkeit vor, dass Gertrud sich in der dicht folgenden Limousine an Paul klammerte. Als sie versuchte, mit ihm zu sprechen, wandte sich der Beifahrer um und wies sie an, still zu sein. Die rasende Fahrt wurde auch durch Rotlichter in den Vororten von Harare nicht aufgehalten. In einem Stafettensystem hielt jeweils einer der beiden Motorradfahrer weit voraus an den Kreuzungen den zu dieser Nachtstunde spärlichen Querverkehr auf, löste dann von hinten heranpreschend seinen vor dem Kühler gebliebenen Kollegen ab, der seinerseits die nächste Kreuzung in Angriff nahm. Als sie das Stadtzentrum hinter sich hatten und die Eskorte vor ihnen in der North Avenue plötzlich vor einer von schwer bewaffneten Soldaten bewachten Mauerecke abbremste und nach links abbog, beugte sich Pohl zu Gertruds Ohr. »Sie bringen uns nicht zum CIO-Hauptquartier«, flüsterte er. Sekunden später erkannte auch die Fotografin das Ziel. Ohne anzuhalten, aber im Schritttempo, bewegte sich jetzt der kleine Konvoi durch die weit geöffneten Eisenflügel des selten benutzten Hintereingangs zur Residenz des Präsidenten. Wortlos, aber bestimmt, wurden die vier aus dem Wagen und über mehrere Stufen zur gläsernen Eingangstür eines von vielen Lampen erhellten Empfangssaales geleitet. Als einer der Flügel von einem Bediensteten in Frack und mit weißen Handschuhen geöffnet wurde, machten die beiden Geheimdienstleute auf dem Absatz kehrt. Gertrud fühlte Erleichterung aufkommen, doch dieses Gefühl wurde im nächsten Moment von maßloser Überraschung verdrängt. Auf einem Sofa an der linken Seitenwand saßen, völlig verängstigt, Lynett und Jennifer. Schon wollte sie hinübereilen, da wurde sie von dem Bediensteten aufgehalten. Höflich wies er den Neuankömmlingen den Weg zur anderen Seite des Saales, wo sie schließlich auf einem ähnlichen Sofa unter ähnlichen, nach allen Seiten blickenden Antilopenköpfen an der Wand Platz nahmen. Nichts, so schien es Gertrud, hatte sich am kolonialen Prunk dieser einst für einen britischen Gouverneur gebauten Residenz geändert. Doch, natürlich, sie korrigierte sich. Die Fahne neben dem Kamin und das Bild im schweren Goldrahmen darüber. In diesem Augenblick trat leise durch eine Seitentür der Mann, dessen Porträt der Farbdruck zeigte. Und Gertrud erinnerte sich unmittelbar an das Interview mit ihm im Fernsehen, das vor vielen Jahren ihre Solidarität für den simbabwischen Befreiungskampf geweckt hatte. Er blieb nach nur wenigen Schritten im Raum stehen, betrachtete, die Ellenbogen leicht angehoben und mit zusammengeschlagenen Händen, die beiden weit auseinander platzierten Gruppen, die bei seinem Eintreten sofort aufgestanden waren. Dann hob er die Schultern, sein Kinn zuckte kurz zur Seite, und Gertrud erkannte, wie verkrampft und übermüdet der Mann war. Mit einer bittenden Handbewegung lud er die beiden Frauen vom anderen Ende des Saales ein, herüberzukommen. Lynett und Jennifer eilten heran, sanken wenige Meter vor ihm mit gesenkten Köpfen auf die Knie und begannen, in die Hände klatschend, das Zeremoniell der traditionellen Begrüßung. Ungeduldig wurde es vom Präsidenten erwidert, er brach es bald ab, indem er auf Sofa und Sessel wies und selber Platz nahm. Während zwei Bedienstete nahezu geräuschlos Tabletts mit Erfrischungsgetränken und Sandwich-Ecken herbeischafften, ließ sich der Präsident von dem alten Häuptling die Anwesenden vorstellen. Dabei wollte Stanley Neativa aushelfen, als es zur Vorstellung seiner Person kam. Er hatte ja keine Gelegenheit gehabt, sich mit dem Vater Poes bekannt zu machen, aber der Präsident unterbrach ihn. Gertrud begriff, dass die Vorstellung durch den Häuptling nur ein Zeremoniell war. Der Präsident schien über seine Besucher bestens informiert zu sein. Er räusperte sich jetzt, dann nahm er die Brille ab und strich sich über die müden Augen. Gertrud bemerkte, dass der Präsident den Blick auf die Freundin richtete. Lynett schlug die Augen nieder und begann plötzlich zu schluchzen. Verstört legte ihr Gertrud den Arm um die Schultern, dann sah sie fragend Jennifer an, aber diese wich ihrem Blick aus.
»Baba Matambo wurde umgebracht«, brach es aus Lynett heraus. »Sie haben ihn ermordet.«
Entsetzt hörte Gertrud den stockend vorgetragenen Bericht der Freundin, und sie sah, wie der Präsident das Gesicht in den Händen barg, die Ellenbogen auf den Knien abgestützt. Am gelegentlichen Nicken seines tiefgesenkten Hauptes meinte Gertrud zu erkennen, dass ihm die Zusammenhänge wohl schon vertraut sein mussten und dass er den Bericht eher zur Komplettierung eines Gesamtbildes anhörte, dessen Realität er nur schwer verarbeiten konnte.
»Wir fanden sein Haus unverschlossen. Niemand meldete sich auf unser Rufen. So sind wir hineingegangen, und dann fanden wir ihn in seinem Bett. Er lag da, so friedlich, und wir konnten ihn nicht wecken. Jennifer entdeckte das umgestürzte Glas am Boden und den Rest der Flüssigkeit. Es roch stechend. Sie fühlte nach seinem Puls. Er lebte noch. Ich habe sofort telefoniert, eine Ambulanz gerufen. Und Jennifer gelang es, ihn erbrechen zu lassen. Sie weiß, was zu tun ist, Sir. Sie ist Krankenschwester.
Der Präsident blickte auf. In Gedanken weit weg nickte er Jennifer zu. Dann sagte er leise, er wurde noch rechtzeitig in ein Krankenhaus gebracht.
Der Krankenwagen kam spät, fuhr Lynette fort. Und sie wollten uns gar nicht mitnehmen. Es war eine Armeeambulanz, obwohl ich hatte doch das zentrale Krankenhaus angerufen. Und nur, weil wir darauf bestanden, weil Jennifer Krankenschwester ist und weiß, in welcher Abteilung ihm am schnellsten geholfen werden kann, fuhren sie ihn ins Parirenyatwa-Hospital. Aber dann wurden wir aus der Intensivstation gewiesen. Wir haben den ganzen Tag gewartet. Selbst Jennifer als Krankenschwester durfte nicht zu ihm. Wir saßen in der Eingangshalle. Gegen Abend beobachteten wir, wie die gleiche Militärambulanz wiederkam. Sie fuhren zu einem Hintereingang. Dann, nach einer halben Stunde, wir machten uns Sorgen, dass sie ihn vielleicht weggeschafft hatten. Wir sind einfach hineingegangen.
Lynette schauerte zusammen.
Es gab keine Wachen mehr. Er lag tot in seinem Bett. Sie haben ihn ermordet.
Das folgende Schweigen ängstigte Gertrud. Sie hielt die zusammengebrochene Freundin eng umschlungen, suchte den Blick Pols und bemerkte, dass dieser in einer spontanen Geste die Hand seines Vaters ergriffen hatte. Als sich der Präsident schließlich aufrichtete, wandte er sich direkt an den Häuptling. Mit kaum hörbarer Stimme sagte er, »Wir danken dir, deinen Kindern und ihren Freunden. Es war richtig, dass du direkt zu mir kamst.« Dann blickte er der Reihe nach alle an. »Aber ihr müsst schweigen.« Wieder nahm er die Brille ab, legte sie auf den antiken Tisch vor sich. Mit beiden Händen bedeckte er die Augen. Ein tiefes Stöhnen entrang sich seiner Brust, und dann hörten die sechs das ungewöhnliche Geständnis. »Ich ließ zu, dass mein Vertrauen gestohlen wurde.«